Ganz herzlich begrüße ich Sie zum Sonntagsmagazin von Radio K1 heute am 1. September. Ein denkwürdiger Tag, denn heute, vor genau 80 Jahren, begann der Zweite Weltkrieg. Viel ist schon darüber gesagt und geschrieben worden, aber wir wollen heute mal genauer hinschauen. Was hat eigentlich die katholische Kirche zum Krieg damals gesagt? Welche Einstellung hat sie vertreten? Ein weiteres ernstes Thema, die Brände im Amazonasgebiet. Da gibt es einen, der das schon seit Jahrzehnten anprangert. Aber wir senden heute auch positive Signale. Einen ökumenischen Aufbruch gibt es im Gebiet der Diözese Eichstätt zu vermelden. Das tun wir gerne am Ende der Sendung. Sie hören den Sonntag um 12 am Mikrofon Bernhard Löhlein. Es ist vielleicht die größte Katastrophe der Welt. Der Brand im Regenwald des Amazonasgebiets in Brasilien. Pro Minute verbrennt er etwa 3 Fußballfelder. Und er ist mittendrin. Der aus Österreich stammende Bischof Erwin Kreutler.
Da brennen einem die Augen Tag und Nacht vom Rauch. Hunderte von Kilometern fahre ich in einem Jeep. Und was ich in diesen Monaten sehe, ist nichts als Asche und verkohltes Astwerk und Baumstämme auf beiden Seiten der Straße. Die Sonne ist den ganzen Tag über nur als tiefrote Scheibe zu sehen. Sie steht mittags am Zenit, aber es ist Dämmerung.
Sagt Bischof Erwin Kreutler. Aber wissen Sie auch, wann er das gesagt hat? Das war in Eichstätt, als ihm der Shalom-Preis verliehen wurde, vor genau 30 Jahren, 1989. Tja, kaum zu glauben. Die Menschheit hat nichts gelernt. Trotzdem ist der mittlerweile 80-jährige Erwin Kreutler nach wie vor ein unerschrockener Kämpfer für den Schutz des Regenwaldes und für die Rechte der dort lebenden Ureinwohner. Auch in seinem Ruhestand. Maike Müller hat mit ihm über Menschenrechte, Umweltschutz und Fortschritt gesprochen.
Es geht eigentlich darum, Farbe zu bekennen. Ich kann nicht, wenn es um die indigenen Völker geht oder um die Flussbewohner geht, gleichzeitig ihre Interessen vertreten und Interessen der Großgrundbesitzer. In Brasilien gibt es ein wunderbares Sprichwort, das heißt, man kann nicht Gott und dem Teufel gleichzeitig eine Kerze anzünden. Man muss also Farbe bekennen, Position ergreifen.
Darin sieht Bischof Erwin Kreutler seinen Auftrag. Als Geistlicher setzt er sich für die Belange der Gläubigen im Amazonasgebiet ein. Als Aktivist ist er ein engagierter Streiter für Menschenrechte.
Da geht es um viel, viel Geld. Und dieses Geld wollen sie nicht verlieren. Also ein Bischof, der sich dazwischen stellt und sich gegen sie stemmt, ist natürlich ein Bischof, der weg muss. Und dann bekommt man auch die unmissverständlichen Drohungen. Entweder bist du still oder es kann was passieren. Aber damit muss man leben.
Fortschritt wünscht sich Kreutler besonders für die Schwachen in der brasilianischen Gesellschaft. Dies sind vor allem die indigenen Völker. Und zu einem guten Leben gehört für den Geistlichen auch ein bewusster Umgang mit der Umwelt.
Die Ökologie ist eine Sache des Überlebens der Menschheit. Wenn wir uns da nicht dafür einsetzen, dann sind wir verantwortlich für die nächsten Generationen. Das sind wir sowieso, aber wir können nicht einfach so tun, als ob wir die letzte Generation wären.
Als Aktivist setzt sich der Geistliche immer wieder gegen Bauprojekte in seiner ehemaligen Diözese ein, die indigene Völker ihr Land kosten. Immer wieder ist Kreutler auch ein Kritiker der brasilianischen Regierung. Oft ist das ein Kampf wie David gegen Goliath. Und dennoch, die Hoffnung verliert der Bischof nicht.
Wenn man Jesus am Kreuz meditiert, dann ist es rein menschlich gesprochen das größte Fiasko, das man sich vorstellen kann. Seine Sendung wurde praktisch vernichtet. Und trotzdem ist gerade vom Kreuz, die größte Revolution aller Zeiten ausgegangen, die bis heute nicht aufgehört hat.
Soweit Bischof Erwin Kreutler und sein Kampf für die indigene Bevölkerung in Brasilien. Sie leidet am meisten unter den verheerenden Bränden im Amazonasgebiet. Heute, am 1. September, da jährt sich zum 80. Mal der Beginn des Zweiten Weltkriegs mit dem deutschen Überfall auf Polen 1939.
Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.
Wie aber hatte sich damals die katholische Kirche verhalten? Papst Pius XI. Hatte bereits 1937, also 2,5 Jahre vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, auf die Gefahren hingewiesen, die die Nazi-Herrschaft mit sich brachte.
Nichts ist verloren mit dem Frieden, aber alles kann verloren sein mit dem Krieg. Mögen die Menschen sich doch wieder verstehen und wieder verhandeln.
In dieser Enzyklika mit brennender Sorge verurteilte der Papst unmissverständlich vor allem den Rassegedanken, aber auch die Unterdrückung der katholischen Kirche in Deutschland. Sein Nachfolger, Pius XII., warnte erst vergeblich vor dem Krieg und verhielt sich später oft eher neutral. Auch aus Angst, die Nazis könnten die Katholiken drangsalieren. In Deutschland sah es die katholische Kirche zunächst noch als ihre Pflicht an, den Kampf gegen den gottlosen Bolschewismus zu unterstützen, sagt Historiker Christoph Kösters von der Kirchennahen Kommission für Zeitgeschichte.
Was wir auch feststellen müssen, ist, dass die Kirche sich in den sogenannten vaterländischen Dienst stellte. Sie stellte ihre materiellen Ressourcen zur Verfügung. Denken wir nur an kirchliche Schulgebäude, Krankenhäuser, die als Lazarette dienten, aber auch ihre geistigen Ressourcen, also die Mahnung zu Pflicht und Gehorsam an die Soldaten.
Von der Kanzel her gab es keine Kritik 1939 am Krieg. Doch das änderte sich mit der Zeit. Denn systematisch wurde die Kirche aus dem öffentlichen Leben verdrängt, erläutert der Historiker Frank Kleine-Hagenbrock.
Da haben einzelne Priester durchaus im Sinne ihrer Kirche gehandelt und haben versucht, auch aus einem seelsorglichen Aspekt heraus Dinge aufrechtzuerhalten waren, die nicht mehr erwünscht waren. Und das hat zu Konflikten geführt und das hat an einzelnen Orten zu Geldstrafen geführt, das hat zu zeitweiligen Verhaftungen von Priestern geführt. Und es ist ja auch so, dass in extremeren Fällen eine Internierung von Priestern im Konzentrationslager stattgefunden hat.
Nach und nach wurde die Haltung der Kirche also kritischer. Und je schlimmer die Folgen des Krieges für die Deutschen wurden, desto voller wurden die Kirchen. Historiker Christoph Kösters.
Es gibt einen hohen Bedarf an religiöser Sinnstiftung, weil es schon bald keine Familie mehr gab, ohne einen Angehörigen, der an der Front gefallen war. Der anfänglich zelebrierte Heldenmythos, den das NS-Regime um die Gefallenen gemacht hat, der zerbrach buchstäblich an der Wirklichkeit des Krieges.
Zur Wirklichkeit gehörte natürlich auch der millionenfache Mord an den Juden, wo die Kirchen sehr lange brauchten, um klar Position zu beziehen.
Dass dadurch, sagen wir mal, eine Dilemmasituation entstand, je stärker zutage trat, dass der Krieg ja sozusagen überhaupt kein gerechter war, sondern ein Vernichtungskrieg und dass man seine Ressourcen sozusagen zu Vernichtungszwecken und zu rassistischen Zwecken zur Verfügung stellte. Dieses Dilemma wurde sozusagen erst im Kriegsverlauf richtig erkennbar. Die Frage ist dann, ist man politisch aufgestanden? Das würde ich so nicht bejahen.
Die Kirche und der Zweite Weltkrieg. Der begann vor genau 80 Jahren, am 1. September 1939. Das Caritas-Zentrum St. Vinzenz in Ingolstadt. In diesem Jahr feiert es sein 50-jähriges Bestehen. Alles begann im Jahr 1969 mit der Eröffnung zweier Sonderkindergartengruppen. Heute arbeiten mehr als 300 Personen in St. Vinzenz an der Verwirklichung von Teilhabe für Menschen mit Behinderung. Doch wie sieht die Bilanz aus? Was hat man erreicht? Was nicht? Peter Esser hat dazu ein Interview geführt mit dem Leiter der Einrichtung, Markus Pflüger.
Herr Pflüger, warum wurde das Caritas-Zentrum St. Vinzenz vor 50 Jahren gegründet?
Wenn man Ende der 50er Jahre von Behinderung gesprochen hat, dann war die erste Assoziation der Kriegsveteran auf zwei Krücken. Dass es Menschen mit Behinderung in allen Generationen gibt, das war in der Öffentlichkeit noch nicht wirklich bewusst geworden. Aber es war damals, viele werden sich vielleicht erinnern, die Zeit des Contergan-Skandals. Und dann wurde plötzlich in der Bevölkerung bewusst, Mensch, da gibt's ja auch Kinder, die behindert sind, die besonderen Förderbedarf haben. Und das war der Anlass für den Caritas-Direktor Weidendorfer, meinem Vorgänger, Herrn Metzner, so wird's immer überliefert, zu sagen, Metzner, wir merkst mal was für Behinderte da.
Es ging los mit einer Tagesstätte für 18 geistig behinderte Kinder.
Der Anfang war eine zweigruppige Kindertagesstätte in zwei Einfamilienhäusern an zwei Lokalitäten in Ingolstadt. Es hat sich aber sehr schnell dann so weiterentwickelt, dass wir wussten, wir brauchen solche Einrichtungen im Moment nicht nur für Kinder, sondern sehr bald auch für Erwachsene.
1974 kommt dann die Einrichtung die Frühlingsstraße. Was wurde denn nun möglich, was vorher nicht möglich war?
Es war zu dem Zeitpunkt in der Frühlingsstraße 15 das Schulhaus gebaut worden. Das Schulhaus einer ersten Förderschule für geistig Behinderte in Ingolstadt. Das heißt, dort konnte der Übergang auf die Schule vorbereitet werden. Dort standen dann auch akademisch ausgebildete Förderschullehrer zur Verfügung. Und es entstanden eben auch die ersten Ideen in Richtung, dass eine Frühförderung notwendig ist, die auch einen Kooperationszusammenhang hat mit der Schule, weil nicht jedes Kind, das Frühförderung benötigt oder Entwicklungsverzögerungen zeigt, muss später in die Förderschule gehen. Also den Weg in Richtung Schule dann vorzubereiten, das war dann damals schon die Idee.
Herr Pflüger, St. Vinzenz ist die größte Einrichtung im Caritasverband. Wie viele Menschen werden denn von Ihnen jährlich betreut und von wie vielen Mitarbeitern?
Wenn ich es überfliegen darf, der größte Einrichtungsteil ist die Schule und die Tagesstätte. Und da werden jetzt 175 Kinder aus Ingolstadt und Landkreis betreut. Wir haben circa 60 Wohnplätze für Erwachsene. Wir haben 45 Wohnplätze für Kinder. Wir haben 40 Tagesstättenplätze für seelisch behinderte Kinder. Wir haben vielleicht etwa 50 Kinder regelmäßig bis 80 Kinder in der Frühförderung, in der ambulanten Betreuung. Wir haben einen Adressenstamm von Leuten unserer offenen Behindertenarbeit von 600-700 Personen inzwischen mindestens. Um diese Arbeit zu leisten, werden von St. Vinzenz etwas über 300 Personen beschäftigt. Wichtig ist für uns, insbesondere in der offenen Behindertenarbeit, wir haben etwa 80 ehrenamtliche Personen, die derzeit regelmäßig für die offene Behindertenarbeit arbeiten.
Was ist aus Ihrer Sicht in 50 Jahren St. Vinzenz vor allem positiv verlaufen? Was hingegen leider nicht, also so eine Art Bilanz?
Einmal, Vinzenz hat die Gnade der späten Geburt. Das heißt, wir sind keine altehrwürdige Anstalt, gegebenenfalls aus dem 19. Jahrhundert, wie es sie ja gibt, sondern wir sind mitten in der Stadt. Wir sind sichtbar, unsere Schüler gehen in die Fußgängerzone während des Unterrichts, um einkaufen zu lernen etc. Das ist das eine. Das zweite ist, wo ich heute noch traurig bin, ich habe mich vor fast 10 Jahren auf den Weg gemacht, zu versuchen, eine Grundschule, vielleicht Grund- und Hauptschule, die auch Kinder mit besonderem Förderbedarf aufnimmt, in privater Trägerschaft auf die Beine zu stellen. Das wäre eine Regelschule gewesen, die aber von Anfang an sagt, bei uns kann auch ein Förderkind oder viele Förderkinder oder eigentlich jedes Kind, das um Aufnahme bittet, kann bei uns betreut werden. Heute gehen wir den umgekehrten Weg. Wir sind eine Förderschule und suchen stark den Kontakt mit der Regelschule. Das heißt, heute ist St. Vinzenz so weit, dass wir vom Kinderkrippenalter über das Kindergartenalter bis zu den ersten 4 Schulbesuchsjahren inklusive Betreuungsformen anbieten können.
50 Jahre St. Vinzenz, wenn man 50 Jahre weiter schaut, eine Prognose, Herr Pflüger, wird es dann die Einrichtung auch noch geben und wie wird sie Ihrer Schätzung nach dann aussehen? Was wird sich verändert haben? Wie wird es dann sein?
Es gibt ein Szenario, das mir so ein bisschen Sorgen macht. Die Inklusion im Moment kann dazu führen, dass tatsächlich Sondereinrichtungen verbleiben, aber nur für die es am stärksten getroffen hat, für stark und schwer mehrfach Behinderte. Diese Prognose ist nicht ganz unwahrscheinlich, aber ich kann mir einen St. Vinzenz nicht vorstellen, ohne die Mischung verschieden kompetenter Kinder und Jugendlicher. Bei uns ist es zum Beispiel eine typische Szene, dass ein mobiler 17-, 18-jähriger Behinderter einen immobilen, gleichaltrigen mit zum Postkasten schiebt. Die holen gemeinsam die Post für die Gruppe. Dann fahren sie im Sekretariat vorbei, holen sich bei der Sekretärin, was sie lieben, ein Gummibärchen ab. Und der Mobilere zerteilt das Gummibärchen für den Immobilen noch in so mundgerechte Stücke, dass der es alleine essen kann. Das sind Szenen, die würden in der Einrichtung, wo nur noch diese Restkategorie bleibt, die geht dort völlig verloren. Das kann man beurteilen, wie man will, aber ich hoffe es, dass es nie zu so einer Situation kommt. Wenn ich sage, was möchte ich, das ist, dann würde es mich am meisten freuen, wenn jemand nicht mehr durch die Kategorie Behinderung bei den anderen benannt wird, sondern wenn es heißt, das ist der Max, du weißt, du kennst doch den Max. Oder gestern war ich mit dem Max zusammen Und wenn dann unklar ist, wer Max heißt, dann soll es nicht heißen, ja, der im Rollstuhl oder der Behinderte, sondern heißt einfach, ja, Max von der Fußballmannschaft oder so. Das heißt, dass die Behinderung als Kategorie zwischen Menschen wegfällt.
Peter Esser war das im Gespräch mit Markus Pflüger. Der Leiter des Caritas-Zentrum St. Vinzenz in Ingolstadt setzt sich für eine Inklusion ein, in der auch in Zukunft Sondereinrichtungen ihren Platz haben. Heute mit dem 1. September ist ja meteorologisch gesehen der Sommer zu Ende gegangen. Nicht aber die Sommerferien. Es ist also noch Zeit, ein paar schöne Flecken in der Region kennenzulernen, zu denen man sonst vielleicht nicht so ohne weiteres kommt. Heidenheim ist so ein Ort. Also nicht das an der Brenz in der Schwäbischen Alb, sondern Heidenheim in Westmittelfranken. Liegt so zwischen Treuchtlingen und Gunzenhausen. Was viele nicht wissen, Heidenheim war die Keimzelle der Christianisierung in Süddeutschland. Hier stand ein Kloster, das zunächst vom heiligen Wunibald, später von dessen Schwester, der heiligen Walburga, geleitet wurde. Der dritte im Bunde, der Willibald. Auch er, der erste Bischof von Eichstätt, war öfters zu Gast in Heidenheim. Ordensleute gibt es dort nicht mehr. Die Gegend ist in der Reformationszeit evangelisch geworden. Das Kloster verwaist. Aber vor über 15 Jahren hat sich Dekan Klaus Kuhn gedacht, aus diesem Ort, aus diesem Kloster, da muss man doch was machen. Und so entstand über viele Jahre ein neues spirituelles Zentrum.
Das ursprüngliche Konzept basierte auf drei Säulen: Begegnung und Bildung, Dokumentation und Förderung des Tourismus. Im Laufe der Jahre hat sich das Konzept immer weiter verfeinert.
Im Mittelpunkt steht natürlich die altehrwürdige romanische Kirche. Da muss man lange suchen, um etwas Gleichartiges zu finden. Sehenswert sind aber auch die anderen Räume des Klosters.
Wir haben den Kreuzgang als Bereich und Ort der Stille. Wir haben ehemalige Wirtschaftsräume, in denen wir eine Dauerausstellung untergebracht haben, sowie einen Klosterladen und eine Touristinfo. Und im ersten Obergeschoss haben wir Räume für Wechsel- und Sonderausstellungen, die wir aber auch für Seminare nutzen können.
Und noch eines macht diesen Ort zu einem besonderen Erlebnis. Es ist eine Art ökumenisches Zentrum. Zumindest soll es das werden, hofft der Eichstätter Domkapitular Reinhard Kürzinger.
Wir von der Diözese haben ja bisher kein Haus in Westmittelfranken. Und jetzt können wir dieses Kloster nutzen. Demnächst gibt es ja auch Übernachtungsmöglichkeiten. Ein hervorragender Tagungsort für Verbände, für Pfarrgemeinderäte. Und hier herrscht der Geist der Ökumene. Also so eine Drehscheibe, wo wir voneinander lernen können und ja, vielleicht auch Berührungsängste abbauen und wieder näher zusammenkommen.
Auch Gisela Bonowski, die Regionalbischöfin im evangelischen Kirchenkreis Ansbach-Würzburg, ist überzeugt, dieser Ort ist gut gewählt.
Ja, hier ist der Ausgangspunkt der Christianisierung Frankens, sowohl ja für die letztendlich dann evangelischen Christen wie für die katholischen Christen. Wir haben hier beide unseren Ursprung. Und insofern bietet sich an, dass sich hier die beiden Konfessionen auch wieder treffen und jetzt auf einem gemeinsamen weiteren Weg weitergehen zusammen.
Neues Leben in alten Mauern. Dieser Gedanke setzt sich immer mehr durch im Kloster Heidenheim. Und so geht Dekan Klaus Kuhn noch einen Schritt weiter. Nicht einfach nur zurückschauen auf die Geschichte, sondern den Menschen einladen, neues Leben zu erfahren.
Wir denken dabei vor allem an Menschen, die an Weggabelungen ihres Lebens stehen, die eine Entscheidung treffen müssen, die eine Verlusterfahrung gemacht haben. Und wir möchten Gesprächspartner sein, Impulse geben, vielleicht die richtige Frage stellen, damit ein Mensch für sich selbst eine begründete Entscheidung treffen kann.
Also schauen Sie doch mal vorbei oder informieren Sie sich im Vorfeld über das Kursangebot. Alle Infos finden Sie im Internet unter www.kloster-heidenheim.eu. So viele Menschen wünschen sich einmal einen Augenblick der Stille mitten in dieser hektischen Zeit. Möglich wird das jetzt durch ein Angebot des Tagungshaus Schloss Hirschberg bei Beingries. Ab kommenden Donnerstag findet er nämlich jede Woche immer zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr eine stille Stunde statt. Kontemplatives Gebet im Sitzen, unterbrochen durch meditatives Gehen im Raum. Ein Angebot, das man nicht alle Tage so bekommt. Ab sofort, jeden Donnerstag, ab 19.30 Uhr, die stille Stunde auf Schloss Hirschberg bei Beingries. Schauen Sie mal vorbei. Und mit diesem Hinweis möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Das war der Sonntag um 12 von Radio K1, das Kirchenmagazin der Diözese Eichstätt. Uns finden Sie dort am Leonrothplatz 4, Redaktion und Moderation der Sendung Bernhard Löhlein. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Alles Gute!